Ja, die Frage der Fremdheit wird natürlich viel auftauchen in unseren Sitzungen. Wir lesen das Buch Kapitel für Kapitel, vier ku relativ kurze Kapitel, und die letzte Sitzung wird dann nochmal versuchen, eine Einordnung des Buches Ruth überhaupt in den Kanon der hebräischen Bibel. Eigentlich beginnen wir auch schon mit einer gewissen Einordnung, denn das Buch Ruth beginnt ja mit den Worten: Und es war in den Tagen, als die Richter richteten. Und im christlichen Kanon, und das geht letztlich zurück auf die griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, steht das Buch Ruth auch nach dem Buch der Richter, also zwischen Richter und 1 Samuel. Das ist im jüdischen Kanon nicht der Fall, sondern das Buch Ruth gehört zu den fünf Rollen, den fünf Megillot, die eben an unterschiedlichen Feiertagen gelesen werden. Und ist, befindet sich von daher in dem Teil der Schriften, was vielleicht auch darauf hinweisen kann, dass das Buch Ruth ein jüngerer Text ist, den es vielleicht noch gar nicht gegeben hat, als das Buch der Richter und das Buch Samuel geschrieben wurden. Und das Fest, mit dem das Buch Ruth verbunden ist, ist Shavuot, was ja 7 Wochen nach Pessach gefeiert wird. Also, und darum haben wir auch das Buch Ruth jetzt für diese Zeit gewählt, dass wir es also bis zum jüdischen Shavuot-Fest abschließen werden. Und es hat einerseits damit zu tun, dass ein großer Teil des Buches, wie wir im zweiten Kapitel sehen werden, zur Zeit der Gersten- und Weizenernte spielt, die eben genau zwischen Pessach und Shavuot im Land Israel stattfindet. Und die späteren Verbindungen sind wohl auch, dass Shavuot ja das Fest der Gabe der Tora ist und Ruth dann zum Idealbild einer Konvertitin wird, und das Konvertieren ja auch für das Individuum, das konvertiert, auch die Annahme der Tora letztlich ist. Also da kommt wohl die Verbindung her. Und es gibt auch eine Tradition, dass der Urenkel Ruths, David, an Shavuot gestorben ist. Und auch da gibt sich vielleicht, wann die zum ersten Mal auftaucht, habe ich noch nicht rausbekommen können, aber es gibt diese Tradition. Auch das kann ein Grund für das Lesen des Buches Ruth an Shavuot sein. Ja, im ersten Kapitel, nach dieser Einleitung, es war in den Tagen, als die Richter richteten, hören wir also von einer Familie aus Bethlehem. Elimelech, seiner Frau Naomi und seinen Söhnen Mahlon und Kilion, die wegen einer Hungersnot nach Moab auswandern. Dort stirbt zunächst Elimelech, dann heiraten die beiden Söhne moabitische Frauen, Orpa und Ruth, sterben dann nach einiger Zeit auch, und das heißt dann eben, Naomi bleibt alleine zurück, und als sie hört, dass die Hungersnot in Bethlehem vorbei ist, will sie zurück in ihre Heimat gehen, und ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie. Aber Naomi macht eigentlich sehr große Anstrengungen, sie davon abzubringen, ihnen zu sagen, dass das doch eigentlich keinen Sinn hat, dass sie besser ihr Haus, ein neues Haus, ein neues Leben in Moab aufbauen können. Orpa wird auch schließlich nach Moab zurückkehren, während Ruth darauf besteht, mit Naomi zu gehen, und sie kommen dann beide gemeinsam in Bethlehem an, wo sie von den Frauen der Stadt empfangen, umdrängt werden, und Naomi auch sagt, dass sie eigentlich nicht Naomi, da steht die Wurzel Naam, angenehm sein, genannt werden möchte, sondern die bittere Mara, wegen des Bitteren, was ihr zugestoßen ist. Also das ist das erste Kapitel. Der erste Text, den wir haben, ist aus dem Kommentar zum Buch Ruth von Yael Ziegler, das auch in Englisch erschienen ist. Und das ist ein Beispiel, wir ja auch schon andere Beispiele hatten für eine modern-orthodoxe Interpretation, die versucht, eben die Textebene, so wie wir sie heute haben, zu interpretieren und auch gerade auf literarische Feinheiten und Parallelen Wert legt. Und eben um den Hintergrund zu dem ersten Vers zu haben: Und es war in den Tagen, als die Richter richteten. Dazu schreibt Yael Ziegler: Und es war in den Tagen, als die Richter richteten. Und es war eine Hungersnot im Land. Der Eröffnungsvers des Buches Ruth wirft einige Fragen auf. In sprachlicher Hinsicht konzentrieren sich viele Ausleger auf die überraschende Doppelung, als die Richter richteten. Soll diese Doppelung einen bestimmten Gedanken zum Ausdruck bringen? Warum wurde nicht einfach geschrieben und es war in den Tagen der Richter? Darüber hinaus wird der das Buch eröffnende Ausdruck und es war in den Tagen normalerweise mit einer bestimmten Gestalt verbunden. Und warum weicht die Schrift von diesem Brauch ab? Und schließlich wirft die vernebelte Beschreibung der Epoche, bei der kein bestimmter Richter genannt wird, Fragezeichen auf. Warum wurde nicht einfach die genaue Zeit, in der die Handlung stattfindet, festgesetzt? Viele Bibelausleger verstanden diesen Ausdruck als Versuch, einen negativen Hintergrund für die Ereignisse vorzulegen. Dafür gibt es einige Gründe. Aus sprachlicher Hinsicht gilt das Wort Vayehi und es war als lautmalerisches Wort, das wie Jammern und Klage klingt. Es wird dazu halt Vayehi, Vay, Oiwei, sozusagen in diese Richtung geht das. Unsere weisen seligen Angedenken sind der Meinung, dass dieses Wort immer Unheil ankündigt. Der Eröffnungsvers des Buches enthält zwei Vorkommen des Wortes. Das eine stellt die Epoche, die Zeit der Richter dar und das zweite die Hungersnot. Darüber hinaus weist eine Hungersnot im Land Israel immer auf Verdruss des Ewigen und Ungehorsam von Seiten des Volkes hin. Und die Tage der Richter sind tatsächlich durch einen gesellschaftlichen und religiösen Niedergang des Volkes gekennzeichnet. Die Zusammensetzung und es war in den Tagen könnte ebenfalls auf einen negativen Hintergrund der Handlung hinweisen. Der exakte Ausdruck kommt in der Bibel vier weitere Male vor. In Genesis 14,1, Jesaja 7,1, Jeremia 1,3 und auch der Anfang vom Estherbuch. Es war in den Tagen des Achaschwerosch. Und jedes Mal, ohne Ausnahme, kommt er als Einleitung zu einer negativen Epoche. Darüber hinaus stellt er immer einen Menschen, allerdings keine Gruppe von Menschen, der selbst ein Bösewicht ist, dar. Und schließlich geht in jedem einzelnen Fall die Zusammensetzung und es war in den Tagen einer Erzählung über einen König voraus. Das Ersetzen des Königs in dieser vernebelten und vielleicht chaotischen Epoche, als die Richter richteten, betont das Nichtvorhandensein einer Monarchie zu Beginn des Buches Rut. Der
Das kann ich ja
Talmud
bestätigen.
Baba Batra 15b, der diese Doppelung erwähnt, ist der Meinung, dass die Worte, als die Richter richteten, über das gerichtet werden der Richter selbst, also als sie die Richter richteten, sprechen. Mit anderen Worten, der Talmud charakterisiert diese Generation als eine Generation, die ihre Richter richtet. Diese Aussage befasst sich sowohl mit der Aufsässigkeit der Angehörigen der Generation, die die Herrschaft der Richter nicht akzeptieren, als auch mit der negativen Einschätzung der Richter selbst. Der Talmud fährt fort mit dem Erzählen eines Ereignisses, das die heruntergekommene Sachlage illustrieren soll. Ein Richter tadelt einen Antragsteller, der vor ihm erscheint, mit einem Ausdruck, der ihn dahin lenken soll, von der Sünde abzulassen. Zieh den Splitter aus deinen Zähnen, bekommt aber als Reaktion die verletzende Antwort, nimm den Balken aus deinen Augen ab. Eine Anspielung des Antragstellers, dass die Sünden des Richters über seine eigenen hinausgehen. Aus dieser Auslegung ergibt sich das Bild einer chaotischen Gesellschaft, die kein wirkliches gerichtliches Fundament hat. Nicht nur, dass das Volk seine Richter missachtet und sich weigert, ihren Anordnungen zu gehorchen, den Richtern selbst kommt Ehrerbietung nicht zu. Ibn Ezra liest die Dinge ähnlich, fügt aber eine eigene Einsicht hinzu. Er nimmt an, dass die sprachliche Doppelung zeigen will, dass in dieser Epoche der Ewige die Richter richtete und wegen ihres unangemessenen Verhaltens eine Hungersnot über das ganze Land einbrechen ließ. Ibn Ezras Ansatz basiert auf einem syntaktischen Vergleich, der die Verbindung zwischen den Eröffnungsworten und es war in den Tagen, als die Richter richteten und dem folgenden Satzglied, und es war eine Hungersnot im Land, erklärt. Darüber hinaus liefert Ibn Ezra eine theologische Rechtfertigung für den Hunger, der in der Erzählung ohne jegliche begründende Erklärung dargestellt wird. Malbim geht auf die vernebelte Darstellung des zeitlichen Rahmens zu Beginn des Buches Ruth ein. Er ist der Meinung, dass ähnlich wie in der Epoche, die am Ende des Buches der Richter dargestellt wird, es im Verlauf der Erzählung des Buches Ruth nicht einen zentralen Richter gibt. Und auch gab es damals nicht einen bestimmten Richter für ganz Israel, denn dann hätte der Richter das Volk zurückgehalten, sondern es war zwischen zwei Richtern, als es viele Richter gab und wer wollte, die Bevollmächtigung bekam. Und es gab keine Furcht vor dem Richter beim Volk. Wie wir vom Ende des Buches der Richter wissen, sät das Fehlen einer zentralen Führung Chaos und den Zusammenbruch der religiösen und gesellschaftlichen Ordnung. Der Talmud, Ibn Ezra und Malbim konzentrieren alle unsere Aufmerksamkeit auf das Problem der Führung zu Beginn des Buches Ruth. Der Hintergrund, vor dem sich die Handlung ereignet, ist also die chaotische Führung der Epoche der Richter, in der es keinen König gibt. Die Lösung des Problems der Epoche erscheint am Ende des Buches, das mit der Geburt Davids, dem Begründer der Dynastie der Könige Judas, abschließt. Ja, soweit der Text zu den Tagen, als die Richter richteten. Dazu Anmerkungen. Herr Müller?
Damit wissen wir aber noch nicht, in welcher Zeit wir uns bewegen.
Sie meinen Chrono in abstrakten Zahlen
Ja,
sozusagen, in
in
welchem
etwa, ja.
Jahrhunderte?
Weil ich habe
Ja.
in einem Midrasch habe ich gelesen, dass es also zur Zeit des Richters Ehud war. Und das war ja so etwa 1100, oder?
Wenn man so in etwa die biblische Chronologie annehmen will, würde das ungefähr hinkommen, ja. Ja, der Richter Ehud wird insofern genommen, dass er sich ja mit dem König von Moab, Eglon, anlegt und den auch tötet, als er eigentlich, weil Israel sozusagen unter der Herrschaft von Moab steht und Ehud Gaben nach Moab bringen soll und er nutzt das aus, um den König zu töten, ihm das Schwert in den Leib zu stoßen. Und tatsächlich gibt es dann Midraschim, die sagen, dass Ruth die Tochter des Königs von Moab war. Das ist auch so der Wunsch, der Midrasch ja immer hat, Personen, die aus dem Nichts auftauchen, ihnen irgendeine Genealogie zu geben. Und auch in dem Sinne kann man natürlich sozusagen die Korrektur, die Ruth bieten will, auch mal ganz deutlich sehen, wenn ihr Vater eben als der König, der das Volk Israel unterdrückt dargestellt wird und sie sich gerade diesem Volk anschließen will. Ja, und natürlich, es gibt noch andere Überlegungen, wenn eben man annehmen will, dass die Richter nacheinander richteten, so wie es im biblischen Text im Buch der Richter dargestellt ist, dann wäre das eine Epoche von etwa 200 Jahren. Also grob gesehen sagt man ja, die Landnahme wäre 1200, David ist um 1000, also das schafft uns so etwa 200 Jahre. Und genaueres können wir natürlich nicht dazu wissen. Wir können anfangen zu rechnen, wenn Ruth die Urgroßmutter Davids ist, auf welche Zeit wir ungefähr kommen können. Das sind natürlich Dinge, die die traditionellen Erklärer überhaupt nicht interessiert haben, sozusagen. Sie wollen das innerbiblisch in Zusammenhang setzen. Aber jetzt uns eine Jahreszahl zu geben, ist ihnen sicher weniger wichtig. Und in der modernen Bibelkritik geht man ja auch davon aus, dass die Epoche der Richter nicht notwendigerweise wirklich eine historische Epoche, die man genauso begrenzen kann, war, dass vielleicht auch die Richter, weil sie ja normalerweise eben Richter von bestimmten Stämmen sind, nebeneinander und nicht nacheinander gerichtet haben und es vielleicht überhaupt eine Projektion von Dingen aus späteren Zeiten ist. Also auch in der Hinsicht der modernen Bibelkritik sind wir da auf ziemlich unsicherem Boden, wie wir das genau chronologisch festmachen wollen. Und ich denke, das merkt man auch hier in der Auslegung. Die Frage ist sozusagen nicht, in welchen Jahren war das, sondern wenn das Buch Rut mit der Zeit der Richter verbunden wird, was bedeutet das inhaltlich sozusagen? Das ist die Frage, mit der sich die Ausleger hier auseinandersetzen. Und also die Folgerung, die sich aus den einzelnen Auslegungen ergibt, ist eigentlich, dass wir hier ein Buch lesen, das stattfindet in einer ziemlich chaotischen, verbrecherischen Zeit. Manche erinnern sich vielleicht auch an die letzten Kapitel vom Buch der Richter, die wir gelesen haben, mit ihrer Massenvergewaltigung und dem Bruderkrieg. Und das Ganze endet ziemlich blutig. Und das Buch ruht dann so als einen Gegensatz zu sehen, der versucht, aus dieser Situation herauszukommen.
Ja, gab es denn tatsächlich mal ein zentrales Richteramt?
Eben, das wissen wir nicht und wahrscheinlich ist eher anzunehmen, das nicht. Denn also im Deborah-Lied, da werden mehrere Stämme erwähnt, 5 bis 6 Stämme, glaube ich, die gemeinsam in den Krieg ziehen unter Deborah und Barak. Also von daher könnte man sagen, dass sie vielleicht Richter über mehr als einen Stamm waren, aber wirklich über ganz Israel. Das ist eigentlich die Neuerung, die bei Saul berichtet wird. Und auch da können wir nicht sicher sein, dass das wirklich stimmt, ja, historisch gesehen. Also das ist, und heute wird ja sogar bezweifelt, dass auch David und Salomo jemals über alle Stämme Israels geherrscht haben. Also vielleicht ist diese Einheit etwas, wovon man geträumt hat, aber es hat sie nie gegeben. Das ist durchaus möglich. Ja, wenn wir dadurch also eigentlich einen eher pessimistischen Ausgangspunkt mit dem Buch Rut haben, geht es gleich noch weiter in der Auslegung von Yael Siegler und auch den traditionellen Auslegungen, die sie bringt, dass man auch nicht einfach den Text so liest, okay, das ist eine Familie aus Bethlehem, die wegen der Hungersnot nach Moab geht, sondern auch da im Grunde genommen Hinweise finden will, dass da irgendetwas nicht in Ordnung war. Und es ist natürlich nicht der Wortsinn, aber man kann vielleicht doch überlegen, ob diese Erklärungen doch irgendwie vielleicht die Absicht des Textes trotzdem treffen. Der Schrifttext selbst nimmt keinen beurteilenden Ton gegenüber der Reihe der Gestalten, die zu Beginn des Buches erscheinen, ein. Aber die Kette der Unglücksfälle, die die Familie Elimelechs heimsucht, wird als eine schnelle Abfolge von Ereignissen, die auf einen Kausalzusammenhang hinweisen, erzählt. Ein Unglück folgt dem anderen und dazwischen sind Handlungen eingefügt, die anscheinend die traurige Sachlage erklären. Es scheint, dass Elimelechs Nöte daher herrühren, dass er das Land Israel verlassen hat und der Tod seiner Söhne geschieht anscheinend infolge ihrer Heiraten mit moabitischen Frauen. De facto geschehen diese Ereignisse jedoch im Verlauf von mehr als 10 Jahren. Außerdem erwähnt der Text ausdrücklich keine Kausalverbindung zwischen dem Handeln der Gestalten und ihrem Tod. Es ist sehr gut möglich, dass Elimelech, der Vater der Familie, eines natürlichen Todes aufgrund seines Alters gestorben ist. Sind daher die im Anfangsabschnitt erwähnten Todesfälle als Strafe vom Himmel anzusehen? Unsere Weisen seligen Angedenkens geben sich nicht mit dem begrenzten Hintergrund, den die Schrift liefert, zufrieden. Solche tragischen Ereignisse verlangen eine Erklärung. Unsere Weisen seligen Angedenkens versuchen daher, die spezifischen Sünden, für die die Familie bestraft wurde, im Detail darzulegen. Der Wortlaut der Schrift weist nicht notwendigerweise darauf hin, dass die Familie sich nicht richtig verhielt. Aber die meisten Bibelausleger im Laufe der Generationen sind dieser Meinung. Analysieren wir die Quellen und suchen wir in ihnen Erkenntnisse und Folgerungen. Eine der verbreiteten Annahmen in den Midrashim ist, dass Elimelech die Führungsgestalt seiner Generation war. Der Schrifttext selbst stützt diesen Gedanken nicht direkt. Aber es scheint dafür Belege aus den Umständen herauszugeben. Erstens ist es merkwürdig, dass das Buch mit der Beschreibung Elimelechs, seines Handelns und seiner Familie beginnt. Was interessiert uns ein Mensch und sein Verhalten in der Zeit einer Hungersnot? Die sich auf Elimelech konzentrierende Aufmerksamkeit sondern uns darauf hinweisen, dass er kein gewöhnlicher Mensch war und daher wohl eine wichtige Persönlichkeit. Andere Hinweise darauf sind die Tatsache, dass Elimelech aus dem Stamm Juda ist, dem Stamm, der zum Königtum und zur Führung bestimmt ist, und besonders, dass er aus Bethlehem ist, der Stadt, die im Bewusstsein mit Führung und Königtum verbunden ist. Das Wort Mann, das Elimelech zweimal beschreibt, wird als Hinweis auf seinen Stand als wichtige Person aufgefasst. Die Versuche des Midrasch, Elimelech Sünden zuzuschreiben, müssen wir im Zusammenhang mit der Annahme, dass er eine Führungsrolle wahrnahm, sehen. Das Verhalten Elimelechs als Führungsgestalt hat wesentlich größeren Einfluss als das Verhalten des einfachen Mannes. Rabbi Shimon ben Yochai sagt: Elimelech, Machlon und Kiljon waren die Großen der Generation und waren die Ernährer der Generation. Und wofür wurden sie bestraft? Dafür, dass sie das Land verließen und ins Ausland gingen, so im Talmud im Traktat Baba Batra. Dieser Midrasch stellt fest, dass das Verlassen des Landes Israel eine Sünde ist, die Strafe nach sich zieht. Diese Feststellung gründet sich wahrscheinlich auf die Abfolge von Vers 2 und 3, in denen in schneller Folge von Elimelechs Verlassen des Landes und von seinem Tod erzählt wird. Dennoch verlassen auch andere biblische Gestalten das Land in Zeiten der Hungersnot und werden nicht dafür bestraft. So zieht zum Beispiel Abraham nach Ägypten herab, um vor der Hungersnot im Land zu fliehen. Nur 9 Verse, nachdem der Ewige ihm befohlen hatte, in das Land zu gehen. Einige Zeit später ziehen Jakob und seine Familie in den Tagen einer Hungersnot nach Ägypten herab, mit der ausdrücklichen Zustimmung des Ewigen. Der neue Sohar, also eine Ergänzung zu dem Sohar im kabbalistischen Bibelkommentar, zeigt die Unterschiede zwischen der Entscheidung der Väter, das Land in der Zeit der Hungersnot zu verlassen, und der Entscheidung Elimelechs auf. Rabbi Berechia sagte: Ist es nicht die Weise der Gerechten, vor dem Hunger zu fliehen? Und waren es nicht größere als Elimelech, reichere als er, Abraham und Isaak? Und dieser, Abraham, ging wegen der Hungersnot nach Ägypten. Rabbi Berechia sagte, Rabbi Yitzchak sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, brachte diese Gerechten dazu, aus der Mitte der Bösewichte hinauszugehen und der Welt ihr Wesen kundzutun. Und daher brachte er die Hungersnot. Aber Elimelech lebte an einem Ort von Gerechten, an einem Ort von Torah und in großem Reichtum. Als die Hungersnot kam, kamen die Armen zu ihm und er ignorierte sie und floh. Das Weggehen Elimelechs in der Zeit der Hungersnot ist nicht dasselbe wie das Weggehen der Väter. Die Väter waren einzelne Menschen, die im Land unter Götzendienern lebten. Nach diesem Midrasch war die Hungersnot sogar dazu bestimmt, sie zum Verlassen des Landes zu veranlassen und die Torah des Ewigen zu verbreiten. Aber Elimelech lebte inmitten seines Volkes. Er hätte wissen müssen, dass die Hungersnot auf sein Verhältnis zu Gott hinweist und entsprechend reagieren müssen. Elimelech hätte sich selbst, seine Familie und sein Volk mobilisieren und umkehren müssen. Dieser Ansatz erklärt den Unterschied zwischen seinem Schicksal und dem Schicksal seiner Vorgänger. Abraham und Jakob hatten Erfolg, während Elimelechs Familie mit einem furchtbaren Verlust geschlagen wurde. Der Midrasch, der Elimelech für das Verlassen des Landes in dieser Epoche kritisiert, leuchtet ein, sowohl in textueller als auch in theologischer Hinsicht. Und daher überrascht es zu sehen, dass viele Midrashim eine andere Erklärung für die ihm auferlegte Strafe anbieten, so im Midrash Rut Rabbah. Warum wurde Elimelech bestraft? Elimelech gehörte zu den Großen des Landes und den Ernährern der Generation. Und als die Jahre der Hungersnot kamen, sagte er: Jetzt umkreist ganz Israel meinen Hauseingang, jeder mit seiner Kiste. Er stand da und floh vor ihnen. Dies sieht nach einem absurden Midrasch aus, der nicht auf dem Schrifttext basiert. In der Schrift gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Elimelech geizig war oder beschloss zu fliehen wegen der Notwendigkeit, andere in der Hungersnot zu unterstützen. Die Schrift enthält auch keinen Hinweis darauf, dass Elimelech zu den Ernährern der Generation, die verpflichtet waren, das Volk zu versorgen, gehörte. Dennoch sind viele Quellen unserer weisen, seligen Angedenkens der Meinung, dass die Sünde Elimelechs im Wesentlichen eine soziale Sünde war und behaupten, dass Elimelech, die ehemalige Führungsgestalt, sein Volk in der Stunde der Not im Stich ließ, trotz seiner konkreten Verpflichtung, es zu unterstützen. Es scheint, dass diese Ansicht von textuellen wie ideologischen Erwägungen herrührt. Vom textuellen Standpunkt aus verwundert der Ort, den Elimelech wählte, um vor der Hungersnot zu fliehen. Das Ziel, das sich in Zeiten der Hungersnot im Land Israel anbot, war nicht Moab, dessen klimatische Bedingungen denen Bethlehems ähnlich sind, sondern Ägypten, das immerwährend von den Wassern des Nil getränkt wird. Abraham und Jakob entscheiden sich in Zeiten der Hungersnot, nach Ägypten herabzuziehen. Und Ägypten ist auch das von Isaak beabsichtigte Ziel. Ein weiteres Fragezeichen hinsichtlich der Wahl Moabs durch Elimelech ist die Tatsache, dass die Moabiter nicht für ihre Freigebigkeit und ihre Bereitschaft, ihr Brot mit Fremden zu teilen, bekannt sind. Schließlich ist es ihnen wegen der Engherzigkeit, die sie zeigten, verboten, in die Gemeinschaft Israels zu kommen. In Deuteronomium 23, wo es heißt, Moabiter und Ammoniter dürfen nie in die Gemeinschaft Israels aufgenommen werden, denn sie haben Israel bei seinem Zug in das verheißene Land, nicht Brot und Wasser gegeben. Warum entschied sich Elimelech daher, in der Zeit der Hungersnot gerade nach Moab zu fliehen? Es scheint, dass der Midrasch dieses Rätsel löst mit seiner Annahme, dass Elimelech nicht nach Moab zieht, um Nahrung zu finden. Er verfügt über unabhängige Mittel und kann sich selbst und seine Hausangehörigen sogar als Fremder in einem unfreundlichen Land ernähren. Warum also verlässt Elimelech Bethlehem? Weil er seine Ressourcen nicht mit seinen Nachbarn teilen will, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte wie mit ihm. Moab ist tatsächlich eine ausgezeichnete Wahl, wenn es wirklich Engherzigkeit ist, die Elimelech antreibt. In einem Land, in dem es nicht üblich ist, Nahrung miteinander zu teilen, kann Elimelech mit Leichtigkeit Nahrung für sich und seine Familie speichern. Man kann auch die Ansicht vertreten, dass Elimelechs Zug nach Moab etwas über seinen Charakter lehrt. Er geht nach Moab, weil er Moab ähnlich war. Er identifiziert sich mit den Werten Moabs, die die Werte von Sodom und Gomorra sind. Das im Midrasch erscheinende erfundene Geschehen, bei dem Elimelech mit den Augen seines Geistes seine Nachbarn, die sein Haus umringen, sieht, jeder mit seiner Kiste in der Hand, erinnert an die Geschichte von Sodom und Gomorra, in der die Einwohner der Stadt Lots Haus umringen. In einer der Erzählungen von Genesis 19 entgegengesetzten Windung beschreibt der Midrasch die Leute der Stadt, die das Haus Elimelechs umringen, als unschuldig. Während der, der vor seiner moralischen Verpflichtung flieht, der Mann innerhalb des Hauses ist, Elimelech selbst. Ja, soweit diese Midrashim und die Auslegung dazu. Anmerkungen dazu. Anita.
Ja, ich kenne auch die Gegenteil, also das Gegenteil im Grunde genommen, dass gesagt wird, ausgerechnet Bethlehem, das eigentlich, also das mit den entsprechenden Namen überlegt, Bethlehem eigentlich Brothausen, und Moab, das Land, das eigentlich verurteilt ist sozusagen, eben weil es Brot verweigert hat, und dort findet man aber sozusagen das Brot, und das ist offensichtlich ja auch kein Problem. Es ist nicht davon die Rede, dass man versklavt wird in diesem Land, sondern offensichtlich geben die Bewohner ja sogar ihre Töchter zur Heirat, und ich sag mal, diese sprechenden Namen, die Söhne, da ist jetzt hier gar nicht die Rede von, aber das kenne ich auch, dass Machlon ja kränklich und Kilion schwächlich heißt. Also das ist schon im Grunde genommen, das geht nachher natürlich in diese feministische Richtung zu sagen, die Richter, die nicht richten können, die Männer, die nicht sorgen können, sozusagen für das Ihre, und da braucht sozusagen eine Gegengeschichte, eine fremde Geschichte, die sozusagen, ja, das andere, die Gegengeschichte eben ganz bewusst ist. Die Interpretation, das wäre jetzt das genaue Gegenteil von dem, was hier im Grunde genommen gesagt wird. Das kenne ich auch als Interpretation.
Ich denke, das ist eigentlich die Weiterführung dieser Interpretation, denn wir werden ja dann im Folgenden sehen, dass die Moabiterin eben gerade keine Moabiterin ist, so wie sie sein sollte, sondern sich gerade als anders zeigt. Und wenn dann im zweiten Kapitel beschrieben wird, wie Ruth ja in Bethlehem Ährenlesen geht, um sich und Noomi zu ernähren, und eben sie arbeitet und ihre Schwiegermutter bekommt den Ertrag ihrer Arbeit auch, ist das natürlich genau das Gegenteil. Und ich denke, das ist, von daher passt das zusammen, würde ich sagen, dass nach allem, was wir bisher sozusagen aus der Bibel von Moab wissen, man da eigentlich nichts Gutes erwarten kann. Und sich dann aber herausstellen wird, dass gerade aus Moab was, ja, was Gutes kommt. Und das vielleicht eben auch genau der Gegensatz ist, wie du ja sagtest, eben die Namen der beiden Söhne, das wird an anderer Stelle in Jael Ziklas Kommentar natürlich erwähnt, dass da eben im Namen von Machlon steht die Machala, die Krankheit, und Kilion, dass das Verb Kala, vernichten, zugrunde gehen drin. Dass man daraus natürlich auch auslegen kann, also eigentlich ist es völlig egal, ob jemand Judäer oder Moabiter ist, sondern die Frage ist, wie man sich benimmt. Und die drei Judäer, die eben Elimelech, Mahlon und Kilion, die wir hier kennenlernen, der sich eigentlich wie Moabiter erweisen, und die Moabiterin Ruth sich eigentlich als jemand erweist, der die Anordnung der Tora letztlich erfüllt. Komm.
Ja, zur hierbei in einem Kommentar, was ich habe, es steht von, da steht nicht, dass es um die Moabiterin geht, es geht um den Moabiter und wird nicht von Moabitisch oder Moabiterin gesprochen. Also es geht um die Männer, womit man sich nicht anlegen soll.
Das ist genau die rabbinische Auslegung, die versucht, mit dem Gegensatz fertig zu werden, dass eben im Buch Deuteronomium es heißt, Moabiter dürfen nie in die Gemeinde Israels aufgenommen werden, und wir hier im Buch Ruth die Geschichte einer Moabiterin haben, die von einem Judäer geheiratet wird, und offensichtlich ist das völlig in Ordnung, und sie wird auch noch die Urgroßmutter Davids. Und dann kommt eben die rabbinische Auslegung, die sagt, ja, in Deuteronomium steht ja Moabiter und nicht Moabiterinnen. Und Ammoniter und nicht Ammoniterinnen, denn auch als die Frau Salomos, die dessen Nachfolger Rechabeam gebiert, ist es auch eine Amma, die Ammoniterin. Da hat man auch noch mal das Problem. Und es wird, gibt dann, also es ist natürlich, man könnte sagen, in gewisser Weise eine gezwungene Erklärung, um eben diese beiden unterschiedlichen Ansätze klar miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Aber es gibt durchaus dann auch Erklärungen, die sagen, Moab wird ja vorgeworfen im Buch Deuteronomium, dass sie den Israeliten nicht entgegengegangen sind und ihnen nicht Brot und Wasser gegeben haben. Und dann auch gesagt wird, ja, das war ja auch die Aufgabe der Männer. Denn natürlich von den Frauen hätte man das ja nicht erwartet, denn die hatten ja im Haus zu sitzen. Und von daher sozusagen kann man auch eine inhaltliche Erklärung finden, warum nur die Moabiter, die Männer gemeint sind und nicht die Moabiterinnen. Aber diese ganze Frage, ob in männlichen Substantiven, im Hebräischen haben die ja ihre eigene Endung, zumindest im Plural, ob da auch die Frauen eingeschlossen sind oder nicht, da merke ich immer, da sind die Rabbinen ziemlich elastisch. Sie lesen es dann so, wie es ihnen besser passt, würde ich sagen. Denn manchmal sagen sie eben, weil das heißt, du sollst deinen Sohn die Tora lesen, ist eben nur der Sohn und nicht die Tochter, weil ihnen das gerade so passt, würde ich mal ein bisschen bösartig sagen. Und in anderen Fällen schließt der Sohn die Tochter ein. Also das ist sehr schwer, würde ich sagen, denn wirklich ein allgemeingültiges Prinzip zu finden, wann es denn so und wann so ist.
Ja, und hier habe ich auch gelernt von, das Wort Ben kann auch Kind bedeuten.
es mir mal erzählt wurde.
Das, was auch Kind bedeuten kann?
Ben.
Ja, also das, geht doch, mein, ja. Im biblischen Hebräisch gibt es kein Wort für Kind, wie im Deutschen oder wie im Englischen Child, sondern es kann eben nur Sohn oder Tochter sein. Und in dem Sinne kann man das durchaus. Und es gibt ja dann auch den Ausdruck, die Bnei Israel, der in traditionellen Übersetzungen mit Söhne Israels übersetzt wird und heute meist mit Kindern Israels, genau. Was, denke ich, in dem Fall auch gerechtfertigt ist. Aber sozusagen, da das Hebräische kein übergreifendes Wort für Sohn und Tochter gemeinsam als Kind hat, muss man halt immer überlegen, ob jetzt die männliche Bezeichnung Sohn, ob sie wirklich nur den Sohn oder ob sie Kinder im Allgemeinen meint.
Genau.
Herr Müller.
Ja, der Elimelech ist also mit seinen Söhnen nach Moab gezogen. Zur Zeit war in Moab der König Eglon, der hatte zwei Töchter. Die eine war Ruth und die andere war Orpa. Und der König hat also nichts dagegen gehabt, dass also die zwei Söhne aus Bethlehem seine Töchter heiraten. Das heißt also, eine Feindschaft zwischen Moab und Juda in dem Fall war hier nicht zu sehen. Das ist das eine. Der zweite Fluchtgrund, der hier genannt wird, wird erwähnt, dass Moab ja nicht allzu weit von Juda weg war, dass also auch da die Ernte ausgeblieben ist. Wenn also der Boas 10 Jahre lang in Moab leben konnte und dann ging die Hungersnot in Bethlehem zu Ende, musste er also 10 Jahre mit seinem Vermögen zurechtkommen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Weil er konnte ja nicht mit Scheunen voll Korn da ankommen. Was hat er gehabt? Und er wurde ja gut aufgenommen. Sonst hätte er nicht der, also seine Schwiegertöchter nicht bekommen können. Ja, und dass eben Elimelech nach Ägypten wollte, könnte man verstehen, aber das ist eine Spekulation auf jeden Fall.
Ja, also die Spekulation ergibt sich eben aus den älteren Vorbildern von Abraham und Jakob und in der Tatsache, dass wirklich Ägypten traditionell das Land war, in das man geflohen ist, wenn es im Land Kanaan nichts zu essen gab.
Sozusagen. Ja, richtig. Aber der andere Grund, warum Moab mehr oder minder verflucht wurde, auf 10 Generationen nicht nach Israel aufgenommen zu werden, das war doch an für sich das Vergehen Lot und seine Töchter. Das heißt also, Moab waren ja, naja, Blutsbrüder.
Da streiten sich wirklich die Ausleger drüber, ob die Geschichte in Genesis 19 von den Töchtern Lots, die ihren Vater betrunken machen, um mit ihm zu schlafen und dann ja Moab und Ammon gebären, ob das eine Geschichte sein soll, die sozusagen den Moabitern und Ammonitern gleich eine unkoschere Herkunft bescheren soll und sie damit untauglich machen soll. Aber im Buch Deuteronomium, wo eben gesagt wird, die Moabiter und Ammoniter dürfen nicht aufgenommen werden, wird dieses Geschehen von Lot und seinen Töchtern überhaupt nicht erwähnt, sondern es wird erwähnt, der Zug der Israeliten aus Ägypten, die ja dann, nachdem es ihnen nicht gelungen ist, von Süden das Land zu erobern, in das Ostjordanland gehen und dort Moab und Ammon bitten, durch ihr Gebiet zu ziehen und die dann ja nicht mal bereit sind, ihnen für Geld Brot und Wasser zu geben. Und da wird eben gerade dieses soziale Vergehen betont und nicht die Inzucht der Töchter Lots mit ihrem Vater. Und gerade da, das hatten wir auch, als wir damals schon lange her jetzt über Lot und seine Töchter gesprochen haben, ein bisschen gesehen. Die jüdischen Ausleger wissen natürlich, dass nach der Tora ein Vater nicht mit seinen Töchtern schlafen darf. Aber im Grunde genommen wird die Situation der Töchter Lot, die der Meinung sind, außer ihrem Vater gibt es keinen Menschen mehr auf der Welt und die auf die Weise versuchen wollen, doch das Leben weiterzuführen, werden in vieler Hinsicht eigentlich recht positiv gesehen. Also das ist vielleicht auch stärker als in traditioneller christlicher Auslegung, so dass es wahrscheinlich schon mehr dieser soziale Aspekt ist. Und wir werden ja auch noch im Kapitel 3 der Szene, wo Ruth und Boas auf der Tenne sind, das ist natürlich auch etwas, was auch die Szene mit Lot und seinen Töchtern, wie auch mit Tamar und Juda anspielt. Und auch da werden wir noch mal sehen können, dass das Buch Ruth eben solche Motive aufgreift, aber sie versucht auch noch in eine positivere Richtung zu bringen. Ich sehe gerade, da war eine Anmerkung von Herrn Schobes. Moment, ich muss gerade den Chat öffnen. Ja, das ist einmal unsozial handeln, kann doch nicht allen nachfolgenden Generationen auf ewig vorgehalten werden. Sollte man eigentlich meinen, und es gibt ja auch durchaus biblische Verse, die sagen, also nicht mal die Söhne werden für die Sünden der Väter bestraft, sicher da noch nicht die Söhne der Söhne und die Kinder der Kinder und wir sind unendliche Generationen. Aber so steht es im Buch Deuteronomium. Und hat eben wirklich auch zu dem Problem geführt, was machen wir jetzt mit Ruth? Und ist eben auch so als Halacha festgelegt worden, dass man nie einen Moabiter aufnehmen darf. Das Problem hat sich erledigt, wie auch das Problem der Vernichtung der Kanaanäer mit der assyrischen Eroberung, wo es dann heißt, Sanherib hat alle Völker miteinander vermischt und wir können eigentlich heute niemanden mehr als Moabiter und Ammoniter identifizieren. Aber rein theoretisch würde das heute immer noch gelten, wenn man nachweisen könnte, dass irgendjemand Moabiter ist. Also es ist schon, und vielleicht ist auch die Absicht des biblischen Textes, jetzt gar nicht mal ursprünglich eine Halacha festzulegen, wie man sich in den kommenden Generationen zu verhalten hat, sondern zu zeigen, welche Wichtigkeit die Tora sozialem Handeln vorlegt und von daher eine vielleicht auch übertreibende, besonders harte Strafe dafür zu zeigen. Aber es bleibt natürlich ein Anstoß, ein Punkt und vielleicht ist eben auch, da werden wir uns noch mehr mit befassen, das Buch Ruth auch ein Versuch, sich damit auseinanderzusetzen. Es wird nie ausdrücklich im Buch Ruth dieser Vers aus Deuteronomium zitiert. Und da kann man sich auch noch mal fragen, warum eigentlich nicht? Kennen die den noch nicht oder versuchen sie das Problem ohne es beim Namen zu nennen zu lösen? Es ist keine offene Auseinandersetzung damit. Da werden wir uns in der letzten Sitzung noch mit befassen. Es gibt ja dann auch eben gerade aus der nachexilischen Zeit bei Ezra und Nehemia wird ja auch die Scheidung der Ehen von Judäern, die mit moabitischen, ammonitischen und sonstigen fremden Frauen verheiratet waren, wird ja auch als etwas ganz Wichtiges gesehen. Und da ist das Buch Ruth halt ganz anders und versucht offensichtlich in eine andere Richtung zu gehen. Und das werden wir eben auch im weiteren Verlauf noch verfolgen. Und ja, was Herr Müller ja auch vorhin sagte, wenn eben nach dem Midrasch Ruth und Orpa die Töchter des Königs von Moab, Eglon sind und der kein Problem hat, seine Töchter mit jüdischen Einwanderern oder Flüchtlingen vor der Hungersnot zu verheiraten, zeigt das vielleicht auch schon was, dass sich was an Moab geändert hat. Und auch derselbe König, der im Buch der Richter dargestellt wird als jemand, der Zwangsabgaben, Steuern von den Israeliten verlangt, der sich jetzt eigentlich recht neutral wirkt und ja auch offensichtlich Ruth und Orpa kein Problem damit haben, mit Judäern verheiratet zu sein. Vielleicht hat sich da auch schon was getan. Und es ist natürlich die Frage, ob man solche Mischehen in Anführungsstrichen, ob man das als was Gutes sieht oder ob man der Meinung ist, das ist eher nicht wünschenswert. Und das sind eben wirklich auch unterschiedliche Meinungen, die sich hier im Buch Ruth und natürlich auch in anderen biblischen Büchern widerspiegeln. Frau Fricke.
Ja, also ich finde das auch spannend von einem christlichen Hintergrund, denn da geht die Erzählung ja noch mal weiter mit Bethlehem, dass Christus dort geboren ist und dass in der davidischen Linie ja für uns am Ende Christus auch sozusagen von dieser Ruth-Urmutter abstammt. Und das kriege ich noch nicht ganz eingeordnet bei dem vielen Text des Midrashim, aber ich glaube, das ist was, worüber man nachdenken kann, dass ja auch das Christentum eben, ja eine Öffnung zu anderen Völkern ist, sodass ich mir vorstellen könnte, dass das Christentum viel mehr Interesse an dem Buch Ruth hat, wie vielleicht auch das Judentum, wenn ich diesen Text zu den Richtern lese. Nur als Anmerkung.
Ja, wir hatten ja, als wir uns mit den Frauengestalten im Stammbaum des Matthäus befasst haben, da hatten wir ja auch Ruth als eines der Beispiele. Und das war schon so ein bisschen in Kurzfassung, diese Verbindungen zu bringen. Und wir werden natürlich auch in den folgenden Kapiteln dann noch weitere Dinge, die eben auch für die christliche Auslegung wichtig sind, sehen. Aber auf diese Weise ist natürlich die christliche Wichtigkeit da. Und auch gerade, dass Matthäus eben sich entschlossen hat, unter anderem Ruth ausdrücklich zu nennen, zeigt natürlich was. Andererseits auch die besondere jüdische Bedeutung zeigt sich darin, dass Ruth nicht nur ein Buch der Bibel ist, sondern auch im liturgischen Rahmen gelesen wird, eben am Shavuot-Fest. Und da könnte man auch sagen, das ist Esra und Nehemia nicht gelungen. Die sind im Teil der Schriften der Bibel versammelt, aber liturgisch werden sie nie gelesen. In dem Sinne hat das Buch Ruth mehr Erfolg gehabt mit seinen Ansichten. Das ist auch eine Frage, die man überlegen kann.
Danke.
Herr Müller, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ja, nur ergänzungshalber, wir haben also nicht nur eine schöne Genealogie von Ruth zu David, ja, und nach Bethlehem, sondern auch von der Orpa, der anderen Schwester, weil die ist ja die Urgroßmutter von Goliath. Ja, das so ein bisschen unterdrückt wird, aber es ist ja auch eine schöne Linie.
Ja, ich weiß gar nicht mal, also mir ist das auch untergekommen beim Lesen, ich weiß gar nicht mal, wie bekannt dieser Midrasch ist. Also auf jeden Fall Orpa, in ihrem Namen kann man ja auch das Wort Oref Nacken lesen. Also sozusagen, die ihren Nacken gewandt hat und zurück nach Moab gegangen ist.
Das
Da gibt
ist
es
ja nichts mit
durchaus
Goliath
Midraschim, die ihr
zu
nicht so freundlich gegenüberstehen. Und das ist natürlich auch wieder dieselbe Tendenz des Midrasch. Goliath taucht da plötzlich auf. Er braucht auch eine Genealogie. Also dann nehmen wir Orpa, die der Ruth gegenübersteht. Und das sind schon ganz spannende Verbindungen, denke
tun.
ich, die dabei zustande kommen. Wobei sie dann ja auch eigentlich irgendwann, muss ja ein Philister eingedrungen sein in die Genealogie dann, damit das möglich ist. Frau Fricke nochmal? Wir sind einfach nur stehen geblieben. Okay. Ja, dann Texte von einer anderen Autorin, die wir schon im Zusammenhang mit dem Buch Esther kennengelernt haben, Orit Avneri, die eben gerade die beiden Gestalten Ruth und Esther in der Frage ihrer Fremdheit und Zugehörigkeit behandelt. Und so wie sie es im Buch Esther gemacht hat, so sieht sie es auch im Buch Ruth, zu sagen, man kann eigentlich das Buch aus zwei Perspektiven lesen. Könnte man sagen, eine offenere, freundlichere ist, die auch die Kraft der Frauen, die Möglichkeit, Dinge zu ändern, die Aufnahme von Fremden zeigt. Und man kann auch Hinweise darauf finden, dass so einfach das nun gar nicht ist. Und das macht sie auch mehr oder weniger durch das ganze Buch durch. Und ich habe hier für heute die Teile, die mit dem Kapitel 1 zu tun haben, zusammengestellt. Und zwar geht es also zunächst mal die erste Frage. Ist das Buch Ruth eine Frauengeschichte, oder wird letztlich doch der patriarchalische Rahmen in ihm gewahrt? Also zu der ersten Lektüre schreibt sie, eine mögliche Lektüre des Buches sieht in ihm einen Text, der den Texten der Bibel eine weibliche Alternative gegenüberstellt und das Fremdsein der Moabiterin Ruth durch ihre vollständige Aufnahme bewältigt. Die weibliche Perspektive, die anerkannten gesellschaftlichen Rahmen unterminiert, ist im Buch so präsent, dass viele Forscher, vor allem Feministinnen, der Ansicht waren, dass eine Frau das Buch geschrieben habe. Viele Einzelheiten im Buch bestätigen diese Art der Auslegung und tragen dazu bei, sie zu stärken. Und im Folgenden möchte ich sie aufzeigen und zusammenflechten. Das Buch Ruth beginnt zwar mit Elimelech, und setzt alle anderen Helden in Bezug zu ihm. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Aber einige Verse später kippt das Bild durch den Tod des Vaters und der beiden Söhne um. Was zu Beginn wie eine Erzählung von Männern aussieht, wird mit einem Mal zu einer Erzählung über Frauen. Jetzt ist die Frau die Hauptachse, mit der alle verbunden sind. Und es starb Elimelech, der Mann Naomis, und es blieb zurück sie und ihre beiden Söhne. Und es blieb zurück die Frau ohne ihre Kinder und ohne ihren Mann. Die Beschreibung des Weges Elimelechs und seiner Familie nach Moab ist minimalistisch, ohne detaillierte Darstellung der Gefühle und der Gespräche zwischen den Helden. Die Jahre, in denen sie lebten, heirateten und starben, vergehen im Text wie im Flug, während der Weg Naomis und ihrer Schwiegertöchter in das Land Israel viel Detail und Aufmerksamkeit bekommt. Der Leser wird sie auf jedem Schritt begleiten. Darüber hinaus erscheinen die beiden Söhne Naomis, die am Anfang des Buches erwähnt wurden, wie eine organische Einheit. Beide gehen, wohnen, heiraten und sterben, bis dahin, dass der Leser bis zur Szene am Stadttor am Ende des Buches nicht weiß, wer von den beiden Ruth geheiratet hatte und wer Orpa. Demgegenüber erscheinen die beiden Schwiegertöchter zwar am Anfang wie eine Einheit, aber bald bekommt jede von ihnen einen eigenständigen Charakter und handelt für sich und gemäß ihrer Neigungen. An dieser Stelle ist darauf zu achten, dass Naomi sich auf ihrem Weg nach Bethlehem wie ein Familienoberhaupt verhält, aber ohne patriarchalische Hierarchie. Naomi befreit ihre Schwiegertöchter von jeder Verpflichtung ihr gegenüber und bittet sie, in ihr Land zurückzukehren und ein neues Leben zu beginnen. Und damit lässt sie ihren Schwiegertöchtern die Freiheit der Wahl und der Entscheidung. Naomi zeigt sich als eine Gestalt von hoher persönlicher Ethik. Sie sorgt sich um ihre Schwiegertöchter und schlägt ihnen einen Weg vor, der für diese persönlich gut sein wird, ohne jegliche gesetzliche Verpflichtung ihr gegenüber. Die Tatsache, dass Orpah und Ruth eine unterschiedliche Wahl treffen, belegt die Aufrichtigkeit der Erklärung Naomis und ihre Bereitschaft, ihnen zu ermöglichen, ihren Weg zu wählen. Auch im weiteren Verlauf ist der weibliche Standpunkt, von dem aus die Ereignisse erzählt werden, deutlich. Als Boas erscheint, wird er als Verwandter Naomis dargestellt. Und erst danach wird auch Elimelech als Mann Naomis erwähnt. Und Naomi hatte einen Bekannten ihres Mannes. Die Frauen sind also die zentrale Achse des Buches. Die Gestalten werden in Bezug auf sie beschrieben und sie wählen ihren Weg und treiben die Handlung voran, um ihre Ziele zu erreichen. Die weibliche Präsenz im Buch Ruth sticht hervor durch das Erheben der Stimme und das Sprechen, die sich dem ohnehin außergewöhnlichen Phänomen der Überladung des Buches mit Dialogen zugesellen. So eröffnet gerade ein Gespräch zwischen Frauen die Reihe der Gespräche, von denen das Buch voll ist. Und ihre Stimme ist die erste, die man hört. Selbst in den Gesprächen, an denen sie nicht aktiv teilnehmen, sind die Frauen das Thema des Gesprächs. Es scheint, dass das Kraftzentrum der Frauen im Buch die Benutzung der Sprache ist. Ihre Fähigkeit, eine neue Sprache zu schaffen und die Sprache, in die sie hineingesetzt sind, kreativ zu verwenden. Dies ist eine Neuerung angesichts der Tatsache, dass die Sprache ein zentrales Mittel für den Aufbau eines kollektiven Bewusstseins und seine Weitergabe ist. Und vielleicht erschafft Naomi gerade deswegen eine originelle weibliche Sprache. Sie benutzt den seltenen Ausdruck »Gehe, kehre zurück, jede Frau in das Haus ihrer Mutter«, im Gegensatz zu dem üblicheren und verbreiteteren Ausdruck »Haus ihres Vaters«. Der Ausdruck weist darauf hin, dass in den Augenblicken des Schmerzes der Witwen weibliche Unterstützung und Umgebung erforderlich ist, die ihnen ermöglichen wird, Kraft zu gewinnen und ihr Leben neu aufzubauen. Vielleicht schickt Naomi ihre Schwiegertöchter zurück in das Haus ihrer Mutter zu dem Anfangspunkt, an dem sie neu geboren werden können, um die Tatsache zu betonen, dass sie an diesem Punkt das Ende ihrer Rolle als Mutter und Schwiegermutter sieht. Durch den Verzicht auf den üblichen Ausdruck und die Wahl eines außergewöhnlichen Ausdrucks, der die Weiblichkeit ins Zentrum stellt, bekommt Noomis Äußerung große Bedeutung. Gemäß dieses Verständnisses sind die Weigerung Ruths zurückzukehren und ihre Entscheidung an Noomi anzuhaften eine Erklärung, dass sie nicht daran interessiert ist, im Haus ihrer Mutter neu geboren zu werden, sondern die Tochter Noomis sein will. Ja, das ist die eine Seite. Und als zweite Lektüre, die oben vorgeschlagene Lektüre des Buches Ruth, die Aspekte weiblichen Wachsens und Erstarkens und der Aufnahme des anderen in die Gesellschaft prüft und verbindet, ist eine Möglichkeit, das Buch Ruth zu betrachten. Aber es ist sehr deutlich, dass dies nicht die ganze Geschichte ist. Neben diesen Charakteristika gibt es im Buch eine nicht zu ignorierende Präsenz entgegengesetzter Gegebenheiten und auch die Möglichkeit einer entgegengesetzten Lektüre und Auslegung der Gegebenheiten, die oben dargelegt wurden. Ich werde also versuchen, den Schrifttext aus einer anderen Perspektive zu prüfen. In dieser Lektüre wird es möglich zu sehen, wo das Buch die Annahmen, die bisher dargelegt wurden, erschüttert und die Frauen und die Fremden in ihrem ganzen Randdasein und der Fülle ihrer Ferne vom patriarchalischen Zentrum darstellt. In dieser Lektüre ist Ruths Anderssein, sowohl in geschlechtlicher wie in ethnischer Hinsicht, ein Hindernis, das nicht aus dem Weg geräumt werden kann. Das Buch bewahrt fast eifersüchtig die patriarchalische Gesellschaft und die Gemeinde Bethlehems vor Bewegung und Veränderung. In der möglichen Lektüre, die ich im Folgenden darstellen werde, sind die Grenzen der Gesellschaft viel unnachgiebiger und ihre Ränder bleiben auf ihrem Platz und in ihrem Abgesondertsein. Was die Geschlechterrollen angeht, kann man sehen, dass das Buch Ruth in vieler Hinsicht die patriarchalische Welt zum Ausdruck bringt. Der Beginn des Buches erzeugt den Eindruck, dass die Erzählung, wie die meisten biblischen Erzählungen, von einem männlichen Helden handelt. Und es ging ein Mann aus Bethlehem in Juda, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Die Familienmitglieder, die Frau und die Kinder werden dem Mann, der an der Spitze der Familie steht, zugeordnet. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass Elimelech bereits am Anfang sterben wird. Und die Erzählung gleitet fast unbeabsichtigt dahin, dass sie die Geschichte derer erzählt, deren Stimme normalerweise nicht gehört wird, seiner Frau und seiner Schwiegertochter. Der Leser geht sanft und fast unbemerkt in die eigentliche Erzählung über, als wolle der Erzähler ihn unmerklich in eine Frauengeschichte führen. Man kann darin einen Versuch sehen, die Zentralität der Frauen in der Handlung zu vertuschen und den Eindruck, den eine solche Erzählung hinterlassen kann, zu beschränken. Demnach spüren wir bereits am Anfang den Unwillen oder das Unvermögen, eine revolutionäre Geschichte offen zu erzählen und werden auf die Übernahme patriarchalischer Instrumente hingewiesen. Auf einer noch radikaleren Ebene spiegelt nicht nur die Gesellschaft patriarchalische Werte wider, die Frauen selbst, Ruth und Noomi, identifizieren sich mit ihnen. Eine Betrachtung von Noomis Rede an ihre Schwiegertöchter, in ihr Land zurückzukehren, zeigt, dass sie ihren Standpunkt auf patriarchalische Motive stützt, die die Notwendigkeit des Heiratens und des Gebärens eines Sohnes Nachfolgers einschließen. Noomi glaubt anscheinend, dass das Glück einer Frau und ihre Erfüllung von einem Ehemann und Söhnen abhängen. Sie nimmt Ruths Liebe nicht als ausreichend an und beweist damit, dass ihrer Meinung nach im Leben ihrer Schwiegertöchter ein Mann sein muss, damit sie Ruhe finden können. Ja, soweit die beiden unterschiedlichen Vorschläge, den Anfang des Buches Ruth zu lesen. Anmerkungen dazu? Herr Schobes. Klappt es mit dem Freischalten?
Sonst müssten Sie vielleicht noch mal was in den Chat schreiben, wenn das Freischalten nicht klappt. Okay.
Ja, dann versuchen Sie es auch bitte aufzuschreiben und wir schauen inzwischen, ob es andere Meldungen gibt. Herr Müller.
Es gibt also bei der Trennung der beiden Töchter von Naomi, gibt es außer für Ruth, gibt es keine Begründung, warum Orpa nicht weiter mitgeht, sondern zurückkehrt. Das heißt also, über den Charakter dieser beiden Frauen haben wir an und für sich bisher wenig gehört, außer dass man, das eben gesagt wurde, die Liebe von Ruth zu ihrer Schwiegermutter war eben sehr groß. Aber man könnte natürlich genauso gut sagen, dass Orpa die Sicherheit gewählt hat, die sichere Seite. Sie geht zurück zu ihrem Volk, zu ihrer Mutterhaus, in Klammer Vaterhaus. Und Ruth bleibt bei ihrer Mutter, weil sie eventuell den Glauben an Jahwe schon angenommen hat oder weil sie sich bei ihr als dargestellt, als Patriarchin, in diesem Gespräch zumindest, stärker fühlt. Das heißt also, wenn sie sich bei ihrer Schwiegermutter stärker fühlt, ist sie selbst unsicherer und unselbstständiger. Dieser Gedanke taucht hier auf. Er muss nicht sein, aber er kommt.
Ja, finde ich spannend. Ich denke auf jeden Fall die negativen Midrashim, die eben den Namen Orpas mit dem Nacken zuwenden, interpretieren und sie kritisieren. Das ist sicher etwas, wo der Wortlaut des Textes überhaupt nicht drauf eingeht. Und eigentlich tut ja Orpa das, was Nomi ihr sagt, dass sie tun soll. Und was eigentlich das völlig Normale ist, auch nach Vorschriften der Tora ist eine Schwiegertochter eigentlich zu nichts verpflichtet, wenn der verstorbene Mann keinen Bruder hat. Dann könnte man nochmal nachdenken, ob sie den jetzt heiraten muss, um ihm Kinder zu schaffen. Aber hier sind ja keine Brüder vorhanden. Und in dem Sinne ist es wirklich das völlig Normale, was Orpa tut. Und ich denke, das spielt. Und das ist genau das, was Nomi ja auch sagt. Also ich habe euch doch eigentlich nichts zu bieten. Ich kann nicht noch einen Sohn gebären. Und selbst wenn ich einen gebären würde, wollte ich jetzt, bis der geschlechts- und heiratsreif wird, wollte ich so lange auf ihn warten. Und in dem Sinne kann man sagen, dass Orpa eine wirklich logische Wahl trifft, die ihr Sicherheit gibt und an der eigentlich auch gar nichts auszusetzen ist. Und ja, wer weiß, also was hinter Ruths Liebe zu Naomi steht. Eben, es kann der Glaube eventuell sein, wie sie ja eben auch sagt, dein Gott sei mein Gott. Wo man sich eben kann, ist es eine Glaubensüberzeugung oder will sie so sehr bei Nomi bleiben, dass sie alles, was Nomi hat, übernimmt? Und das ist beides möglich, würde ich sagen, von der Interpretation her. Und dass sie ja, wenn sie Naomi als starke Gestalt kennt, wer weiß, was sozusagen, was sie in ihrem Mutterhaus erwartet hätte. Von da ist es auch eine mögliche Interpretation, würde ich durchaus zustimmen, dass das auch geht. Ja, wir sehen auch sozusagen, es gibt noch mehr als zwei Lektüren, man kann auch weitergehen. Inzwischen hat der Schobis es geschafft, in den Chat zu schreiben. Frauen allein sind ja gar nicht in einigermaßen abgesicherten finanziellen Verhältnissen zu leben. Ihre ökonomische Situation wird ja nur durch Männer abgesichert. Ohne Männer wären sie lediglich bzw. ausschließlich auf Almosen angewiesen. Oder verhält es sich anders? Nein, das ist genau der Punkt. Wie wir ja auch im weiteren Verlauf des Buches sehen werden, es sind sozusagen die Almosen, die die Tora immerhin vorsieht, dass den Armen das Recht zusteht auf den Feldern, derer die Felder haben, die Überreste der Ernte aufzulesen. Die Möglichkeit wird ihnen gegeben, aber Es ist eben wirklich nicht mehr als ein Almosen, also schon ein verpflichtendes Almosen in dem Sinne. Man darf nicht sagen, man lässt die Leute nicht die Ähren auflesen, aber es ist natürlich eine sehr unsichere Existenz und reich wird man sicher nicht davon. Und traditionell werden ja auch, sind es ja die Witwen, die Waisen und die Fremden, die immer besonders in der Kategorie der Armen, die das Recht haben, eben von das Feld der anderen abzuernten, erwähnt werden. Also das ist völlig klar, dass eine Witwe, die ohne Kinder dasteht, in diesen Zeiten ja eigentlich nur von solchen Almosen leben konnte und von daher entweder sehen musste, dass sie einen neuen Mann findet oder ins Haus der Eltern zurückzukehren, wo man auch da annehmen kann, dass das nicht die allergrößte Freude war. Die, meine, die Eltern werden auch nicht begeistert gewesen sein, wieder einen Mund mehr ernähren zu müssen. Also in der damaligen Zeit gab es eigentlich für eine kinderlose Witwe keine wirklich gute Option. Und auch hier sehen wir im Buch Ruth eigentlich, wie auch sowas versucht wird zu durchbrechen. Und da könnte man dann auch sagen, dass da vielleicht auch irgendwo der Mut Ruths liegt, zu sagen, dass sie nicht die relative Sicherheit in ihr Mutterhaus oder Vaterhaus zurückzukehren wählt, sondern mit Naomi geht, obwohl sie weiß, dass sie ja als Frau, als Fremde, als Witwe ziemlich schlecht dasteht und eigentlich nicht allzu viel zu erwarten hat. Anita?
Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich gar nicht finde, dass die beiden Lektüren einander widersprechen, sondern ich sag mal, diese feministische Perspektive kann ja zu der Zeit überhaupt nicht offen kommuniziert werden. Also es kann ja keine offene revolutionäre Geschichte erzählt werden, sondern sie spielt ja de facto in patriarchalen Verhältnissen und kritisiert die damit ja auch indirekt. Also von daher finde ich nicht, dass die beiden Lesarten an der Stelle ein Widerspruch sind, sondern die zeigen ja gerade diese Schwierigkeit sozusagen auf. Und vor dem Hintergrund dessen, dass die Männer die Richter, die nicht richten und die weder der Vater noch die Söhne, die im Grunde genommen in der Lage sind, zu ernähren und die Frauen dafür sorgen, dass es ein Weiterleben gibt über Frauensolidarität. Das zeigt ja schon innerhalb der patriarchalen Verhältnisse, dass es was anderes anfangen muss, ohne dass die Verhältnisse als solche generell in Frage gestellt werden. Das ist ja der Pfiff sozusagen, finde ich, an der Sache, dass es eine versteckte Kritik eigentlich ist. Sonst wäre das Buch Ruth wahrscheinlich ja gar nicht in den Kanon gekommen. Das ist ja die andere Perspektive.
Ja, es geht hier sicherlich um
Bitteschön.
einen absoluten Gegensatz, sondern vielleicht soll die zweite Lektüre so ein bisschen den Enthusiasmus von feministischer Auslegung bremsen und zu sagen, hier sind schon außergewöhnliche Dinge, aber man muss es eben doch im Rahmen der damaligen Zeit und des damaligen Möglichen sehen. Und sozusagen, es ist eine Emanzipation der Frauen mit einigen Bremsen unterwegs dabei und die eben auch ihre gewissen Grenzen an den Gegebenheiten, die da sind, hat. Ja, aber ich denke, die eine Frage, wo es am Schluss kurz erwähnt wird, dass eben Noemi ja ihren Töchtern, also eigentlich der Hauptgrund, warum sie ihren Schwiegertöchtern sagt, es ist nicht, lohnt sich für sie nicht mit ihr zu gehen, ist ja, dass sie sagt, ich kann keinen Sohn mehr gebären, den ihr heiraten könnt. Und da glaube ich wirklich so diese Diskrepanz kommt, ist es das, was Ruth eigentlich will? Sozusagen erwartet sie, dass ihr jetzt von Noemi und ihrer Familie ein neuer Ehemann gestellt wird, oder geht es ihr tatsächlich um Noemi selbst? Und das werden wir jetzt auch gleich im weiteren Text noch ein bisschen mehr sehen und kann uns eigentlich auch durch das weitere Buch begleiten, wie weit eigentlich die Interessen Noemis und die Interessen Ruths die gleichen Interessen sind und ob Ruth am Ende wirklich das bekommt, was sie möchte, oder ob es nicht doch mehr der Rahmen ist, an den Naomi denkt, dass sie eben ihrer Schwiegertochter einen Mann verschafft, der auch gleichzeitig die Familie weiterführt Und für Naomi diese Option von Frauensolidarität, dass ihre Schwiegertochter sie ernährt, irgendwo nicht so ganz zu existieren scheint. Wo ja auch nochmal verräterisch ist, als sie in Bethlehem ankommen, sagt sie ja zu den Frauen, ich bin voll gegangen und komme leer zurück. So als wäre ihre Schwiegertochter überhaupt nicht bei ihr. Im Grunde ignoriert sie sie da völlig, wäre es völlig gleichgültig, ob sie mit ihr gekommen wäre oder nicht. Und ich denke, auch so eine Achse, die mich auch immer wieder neu beim Buch Ruth beschäftigt, die wir noch in den folgenden Kapiteln, wo sich die Gewichte auch nochmal verschieben, denke ich, und uns nochmal ansehen können. Herr Schobes? Jetzt sah es so aus, als wären Sie freigeschaltet.
Versuchen Sie mal was zu sagen, Herr Schobers. Es kommt irgendwie nicht durch. Man hört was, aber es wackelt nur. Wir können Sie nicht verstehen.
Ja,
Das.
vielleicht versuchen Sie es leider sonst nochmal mit dem Chat. Inzwischen würde ich dann den nächsten Text schon mal lesen. Wenn dann nachher noch von Ihnen ein Nachtrag kommt, ist das überhaupt kein Problem. Noch ein weiteres Spiel für die doppelte Lektüre. Ist wirklich, wie man das Anhaften Ruths an Naomi verstehen kann, als eine alternative Form der Partnerschaft oder eine Gefahr für den Glauben. Erstmal die erste Lektüre. Ein weiterer Begriff, der eine besondere Verbindung zwischen Ruth und Naomi zum Ausdruck bringt, ist: Und Ruth haftete ihr an, Dafka. Diese Wortwurzel erscheint in der Bibel zum ersten Mal in der Schöpfungsgeschichte. Dort dient sie zur Beschreibung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Daher wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhaften und sie werden zu einem Fleisch werden. In diesem Vers beschreibt das Anhaften das wählende Handeln des Menschen, der die natürliche biologische Beziehung zu seinen Eltern überwindet und seiner Frau folgt. Es scheint, dass Ruth, genau wie der Mann, ihren Vater und ihre Mutter verlässt, aber ihrer Schwiegermutter Naomi anhaftet. Damit stellt Ruth eine Alternative zu der Partnerschaft, wie sie im Buch Genesis erscheint, vor und schafft eine Partnerschaft von Frauen, die durch Verpflichtung und Liebe miteinander verbunden sind. Eine Art Ehebund. Dieses Modell ist den übrigen biblischen Erzählungen entgegengesetzt, die kein Modell von Beziehungen zwischen Frauen anbieten, denn diese sind immer an die Vermittlung von Männern gebunden. Dagegen die zweite Lektüre. Eine genaue Untersuchung dieser Wortwurzel zeigt, dass sie in der Bibel vor allem in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen vorkommt. Nur achtmal erscheint die Wurzel in der Bibel zur Beschreibung zwischenmenschlicher Beziehungen. Viermal davon im Buch Ruth selbst. Und in ihm ist dieser Begriff in keiner Weise mit intimen Beziehungen zwischen den Geschlechtern verbunden. Von den vier anderen Vorkommen ist das bekannteste das in Genesis 2, auf das ich im vorigen Teil eingegangen bin. Aber man muss auch auf die drei anderen Stellen eingehen. Genesis 34,3. Und seine Seele haftete an Dina, der Tochter Jakobs. Die Erzählung von der Liebe Sichems, des Sohnes Chamors, zu Dina. Eine Erzählung von Vergewaltigung, Betrug und Rache. Josua 23, 11 bis 12. Und sorgt sehr dafür, um eures Lebens willen, den ewigen euren Gott zu lieben. Denn wenn ihr umkehrt, ja umkehrt und diesen übrigen Völkern anhaftet, unter sie kommt und sie unter euch, eine Warnung vor Eheschließungen mit den Angehörigen anderer Völker. 1 Könige 11,2. von den Völkern, über die der Ewige zu den Kindern Israels gesagt hat, ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Denn sie werden euer Herz zu ihren Göttern hinwenden. Ihnen haftete Salomo in Liebe an. Salomo heiratete fremde Frauen, die sein Herz vom Ewigen abwandten. In all diesen Fällen dient die Wurzel der Wack der Beschreibung eines Tuns, das zu einer großen Verschlechterung geführt hat oder führen wird. Und in allen bezieht sich dies auf Eheschließungen zwischen dem Volk Israel und den Völkern. An keiner Stelle gibt es eine Beschreibung eines Ehemannes und einer Frau aus dem Volk Israel, die aneinander haften. Kann man in aller Vorsicht vorschlagen, dass die Wurzel der Wack, wenn sie sich auf eheliche und verwandtschaftliche Verbindungen bezieht, in ihrer biblischen Resonanzbox eine negative Konnotation hat, die auf unerwünschte Beziehungen zwischen dem Volk Israel und Fremden hinweist? Kann man von hier eine kritische Aussage über Ruth, das moabitische Mädchen, das Naomi anhaftete, hören? Ruth versuchte mit Gewalt in den geschlossenen und geschützten Kreis des Volkes Israel einzutreten. Sie tat dies zwar auf eine kluge Weise, aber ihr Anhaften erscheint nicht mehr nur als positive Eigenschaft, sondern als eine, der ein Makel anhaftet. Ruths Anhaften ist die Gefahr, vor der die Bibel wieder und wieder warnt. Eine Verbindung zwischen dem Volk Israel und den fremden Völkern um es herum. Die bedrohliche Möglichkeit einer subjekthaften, nicht untergeordneten weiblichen Identität wird in abweichende, gefährliche, verführerische und tödliche Sexualität übersetzt. Die Darstellung der Frau bekommt eine national-ethnische Bedeutung. Die fremde Frau ist mit fremder Kultur, fremder Sprache, fremden Bräuchen verbunden. Sie überschreitet Grenzen, und daher ist sie in religiös-kultureller Hinsicht bedrohlich und gefährlich. Sie könnte in das Haus des Mannes eindringen und ihr Anderssein an ihm haften lassen. Die fremde Kultur, die die fremde Frau mitbringt, könnte Israel dazu bringen, an dem Ewigen, dem einen Gott, Verrat zu üben. Das Anhaften an fremden Frauen ist, im Gegensatz zum Anhaften an Gott, ein unpassendes Anhaften. Es ist eine Liebe, die die Ordnung stört. Ja, ich denke, das sind nochmal ganz provokante Gedanken zu der Bedeutung dieses Anhaftens. Anmerkungen dazu? Ja, ich sehe ja noch gerade als Nachtrag von Herrn Schobes, oder sie hat Söhne, die sie ernähren. Ja, und jetzt zu dem, was wir gerade gelesen haben. Was ist negativ an einer Frau, die Stammmutter eines bedeutenden Königs wird? Ich denke, wir sind natürlich hier am Anfang des Buches Ruth und die Autorin liest das jetzt erstmal so, als wüsste man noch nicht, wie es weitergeht. Und wahrscheinlich werden wir schon am Schluss zur Folgerung kommen müssen, dass Ruth ja positiv dargestellt wird, aber sozusagen am Anfang kann man noch sagen, die Dinge sind in der Schwebe. Wir können noch nicht wissen, wie das Ganze ausgehen wird. Das ist zumindest möglich. Und schauen wir mal, wie wir dann im vierten Kapitel die beiden Lektüren finden. Allgemein als Abschluss kann man sicher sagen, dass Ruth natürlich positiv gesehen wird. Aber es gibt eben sozusagen sprachliche Feinheiten, die auch andere Möglichkeiten zeigen. Und ich denke, die legen zumindest auf, ja, wie revolutionär eben der Gedanke ist, hier so ganz unmerklich eine Moabiterin nach Judäa kommen zu lassen und sie dann auch noch zur Urgroßmutter Davids zu machen. Das ist sozusagen alles andere als selbstverständlich. Ja, Anita.
Ja, auch hier gilt, glaube ich, dass es vielleicht diese bewusste Doppeldeutigkeit ist, mit der gespielt wird. Und mir ist einfach noch aufgefallen gleichzeitig, dass die genannten Stellen ja immer davon erzählen, dass im Grunde genommen die Männer sich verführen lassen, während hier das Anhaften der Frau vielleicht ja auch das verändert. Also dass es im Grunde genommen die gleiche Wurzel, also das gleiche Wort ist, aber wenn es, ich sag mal, weiblich besetzt ist, dass es eben nicht um dieses erotische Verlangen und sich und Verführen geht, sondern dass es das im Grunde genommen einfach die Treue im Grunde genommen ist und damit diese Treue auch gleichzeitig die Treue zu Naomi ist, die Treue zu Gott ist. Das ist ja schon auch ein besonderer Spruch. Und also ich sag mal, bis dass der Tod uns scheidet, ich finde es im christlichen Kontext einfach auffällig. Ich erzähle immer gerne davon, wenn es um Ehevorbereitung geht, dass dieser Spruch im Hut steht. So und im Neuen Testament in dieser Form gar nicht vorkommt, weil Ehe da ja in der Form gar nicht die Rolle spielt. So, ja, und das, ja, denke ich, ist auch kein Zufall. Also es spielt, glaube ich, ganz bewusst mit dieser Doppeldeutigkeit. Und das finde ich einfach literarisch ist dieses Buch einfach ein Genuss, finde ich.
Ja, das ist vielleicht eben auch gerade dieses literarische Spielen, das eben zeigt, wie Wortbedeutungen, die man eigentlich mithört. Denn natürlich, man kennt die anderen Bedeutungen von diesem Anhaften, die negativ sind, und hier plötzlich dazu zu kommen, dass es anders ist. Ja, wir hatten noch eine Meldung von Herrn Schobes, aber Herr Müller hatte sich noch vorher gemeldet.
Ja, ich glaube, diese Angst vor den fremden Frauen bedeutet natürlich auch die absolute Unsicherheit im eigenen festen Glauben. Ja, und hier, Sie hatten eben erwähnt, diese Verführung durch fremde Frauen, die Gefahr war ja da. Die haben wir ja. Gucken wir mal, unser Christentum im 12. Jahrhundert, als das Zölibat eingeführt wurde, oder Sie erwähnten Nehemia, dass eben die Ehen getrennt wurden und so weiter. Das ist ja eine fürchterliche Angst vor diesen, vor sich selber. Ganz abgesehen davon, dass die Angst vor den Frauen ja heute geblieben ist. Ja, aber ich möchte noch mal ein Beispiel sagen. Ein Missionar in Afrika wurde mal gefragt, wie er am besten die Eingeborenen zu seinem christlichen Glauben bringen könnte. Da sagte er, ich lasse sie ein Jahr bei mir wohnen.
Das
Davon
Vorbild
ist hier
geben
nicht die
sozusagen.
Rede. Davon ist hier nicht die Rede. Hier spricht man von Angst.
Ja, also da steht sicher viel Angst und auch eine Perspektive der Frau, die als potenzielle Verführerin, sei es sexuell, sei es Verführerin zum anderen Glauben, gesehen wird. Und eigentlich könnte man auch sagen, die Männer halten sich offensichtlich für ziemlich schwach, wenn sie meinen, sie
Ja.
können da nicht drin stehen. Ja, bevor Frau Herritsch kommt, noch die Anmerkung von Herrn Schobes im Chat. Er schreibt, außerdem ist Ruth eher zurückhaltend als aufdringlich oder anhaftend. Also anhaften steht ja wörtlich im biblischen Text. Das heißt, dass Ruth haftete Naomi an. Die Frage, ob sie, ich denke, worauf hier die Deutung hinaus will, sie ist insofern aufdringlich, dass obwohl ihre Schwiegermutter ihr mehrmals sagt, nun geh doch zurück in dein Land und in dein Mutterhaus, sie nicht bereit ist, das zu tun. Und eigentlich dann ja doch einen relativ starken Ausdruck und sozusagen, verletze mich nicht, ich will bei dir bleiben, sagt sie an der einen Stelle. Und schließlich, als dann sie wirklich auch all diese Dinge gesagt hat, mein Gott sei dein Gott sei mein Gott und so weiter, heißt es dann in Vers 18, und sie, also Noemi, sagte, dass sie sich bemüht, dass sie sich anstrengt. Also da kommen schon so ein paar Hinweise darauf. Sie tut das natürlich nicht mit brutaler Gewalt, aber sie ist schon sehr assertiv darin, dass sie den Willen hat, mit Nomi zu gehen und nicht bereit ist, sich das von Nomi ausreden zu lassen. Obwohl eigentlich Nomi mehrmals ganz klar macht, dass sie nicht der Meinung ist, dass Ruth mit ihr gehen sollte. Und der ja auch Orpa, die ja nach dem ersten Versuch dann schließlich zurückgeht, auch sagt, tu doch dasselbe, was deine Schwägerin getan hat. Auch das zeigt vielleicht ihre Entschlossenheit.
Und wie glücklich ist Naomi über diese Entscheidung der Ruth.
Ja, es heißt eben in Vers 18, sie sah, dass sie sich bemühte und hörte auf, zu ihr zu sprechen. Das kann durch, dass sie irgendwie sagt, okay, ich schaff's halt einfach nicht, sie loszuwerden. Und so wie sie auch in Bethlehem sagt, ich komme leer zurück. Da sind sicher einige Aspekte, dass sie zumindest zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht besonders glücklich ist, mit ihrer Schwiegertochter zurückzukommen. Warum auch immer. Aber der Aspekt ist sicher da. Frau Herritsch.
Ja, wenn ich so Seite 8 den letzten Absatz sehe und lese, dann ist ja deutlich drin, dass die Verbindung von Frauen gegen Gott ist. Also dieses Anhaften. aber die Verbindung von Männern miteinander, da steht ja nichts von hier. Also die ist nicht gegen Gott. Also ich will nur diesen auf diesen Widerspruch hinaus. Und das ist ja hier elegant auch formuliert. Das Anhaften an fremden Frauen ist im Gegensatz zum Anhaften an Gott ein unpassendes Anhaften. Und für die Männer?
Ich denke, das ist wirklich das patriarchalische. Ja. Das patriarchalische Bild der Bibel, und weil eben natürlich auch Gott, ich will nicht sagen, nur als männlich gesehen wird, aber eben oft der Vergleich der Beziehung Israels zu Gott eben der Vergleich der Beziehung von Mann und Frau ist und dabei natürlich Israel dann die Frauengestalt ist. Und es ist tatsächlich so, in all den Warnungen vor Götzendienst, heißt es nur immer, die Töchter der anderen könnten euch zu ihren Göttern verführen. Mhm. Man kommt eigentlich nicht auf die Idee, dass die Söhne der anderen verführen können. Das ja, ist wohl einfach auch die Zeitgebundenheit, die das so sieht. Und in dem Sinne der Mann nicht als Verführer zu fremden Göttern gesehen wird. Was man durchaus nicht so sehen muss, würde ich sagen. Aber da haben die biblischen Texte ihren gewissen blinden Punkt, würde ich sagen. Und das sind ja auch wirklich Sachen, weil da gibt es ja bei Hosea ganz starke Texte, die also wirklich den Abfall Israels von Gott eben mit einer untreuen Frau vergleichen. Auch bei Ezechiel kommt das vor. Und da kann man sich schon aus heutiger Perspektive fragen, wie man damit umgehen sollte. Cor.
Hier direkt darauf anschließend, da habe ich gedacht, von ja, da ist doch, da muss doch eine bestimmte Begeisterung gewesen sein von Ruth für Naomi und was sie vorgelebt hat. Und daneben, Naomi sagt von geh doch zurück, geh doch zurück. Das tut mich denken an, wenn ich Jude sein werden wollte, wie heißt das auf Deutsch? Was ich manchmal denke, wenn ich nochmals werde ich Jude, sage ich immer, dann wird mir auch gesagt von, das geht nicht und das geht das, und dann wird es mir auch ganz schwierig gemacht. Also hat das etwas auch damit zu tun? Und ich selber, das war dann in Anführung, was Frau Fricke gesagt hat, habe dieses Buch gelesen mit einer Gruppe in den Niederlanden und später wurde mich hier in Deutschland gefragt, was ist dann Ökumene? Dann habe ich das als ein Beispiel gebraucht für Ökumene. Also hier wird auch ein Stück von die Verbindungen zwischen verschiedenen Völkern. Und morgen Abend können wir über Nostra Aetate lesen. Da geht es über Verbindungen mit anderen Göttern und anderen Dingen. Also so habe ich das Buch damals und jetzt auch. Aber diese zweite Lesung von Frau Averni, die hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weil ja, das stimmt natürlich auch teilweise. Also es hat alles dieses, das damit zu tun. Also all diese Gedanken kommen in mich hoch und vielleicht noch mehr.
Ja, ich glaube, in der zweiten Lektüre von Rita Veneri kommen wirklich Aspekte, die man normalerweise nicht so schnell mit dem Buch Ruth findet, und vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie da auch diese Möglichkeiten nochmal aufzeigt. Und wir hatten ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, Der biblische Text sagt uns eigentlich nicht, warum Ruth an Naomi anhaftet. Ob es einfach die Person ihrer Schwiegermutter ist, dass sie einfach die Schwiegermutter liebt, ob es ihr wirklich um den Gott Naomis geht. Ich würde sagen, es ist nach beiden Seiten hin offen. Es ist, also ich denke, was man wohl ausschließen kann, dass es etwas völliges Nutzdenken ist. Aber ob es eben eine persönliche Liebe zu Naomi oder auch zu ihrem Gott ist, kann man im biblischen Text, würde ich sagen, nicht eindeutig entscheiden. Und es können ja auch beide Dinge zusammengehen. De facto natürlich in der Auslegungstradition hat man eben gerade diesen Satz Ruths, dein Gott wird mein Gott sein, eigentlich als ihre Konversion aufgefasst. Das ist die spätere rabbinische Sicht. Und ich denke, das ist wohl auch der Grund, vielleicht auch der Grund, warum das Buch Ruth im Kanon gelandet ist. Wenn es nur, natürlich auch die Abstammung Davids, aber wenn es nur die Liebe zu Naomi gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eher nicht passiert. Und deswegen hat man dann auch tatsächlich aus diesem Dialog zwischen Ruth und Naomi eigentlich die Vorschriften, wie man Leuten, die konvertieren wollen, entgegentreten soll, dass man eben nicht sofort sagen soll, ja, wenn du Jude, Jüdin werden willst, gerne, sondern erstmal ein paar Mal ablehnen. Das wird nicht notwendigerweise immer formal mit 3 Ablehnungen gemacht, aber zumindest ist es ein Prozess, der sich hinziehen soll und eben zunächst auch mal eine Ablehnung beinhalten soll. Also nicht gerade dieses, was ich vorhin zitierte, wo es heißt, und Ruth strengte sich an, gab sich Mühe. Das soll eben eigentlich bei jedem potenziellen Konvertiten, Konvertitin erzeugt werden, dass man es nicht zu leicht macht. Das ist in dem Sinne wirklich fast zur Halacha geworden, obwohl das Buch Ruth kein halachisches Buch ist, aber das ist wirklich das Modell, worauf es aufbaut. Ja, hier kommt noch die Frage von Herrn Schobes. Warum wird der Wunsch, dass Ruth dem Gott ihrer Schwiegermutter folgen will, nicht viel höher bewertet? Ja, ich denke, dass er wird ja höher bewertet in der rabbinischen Tradition, dass man eben der Meinung ist, dass es natürlich ein edleres Motiv ist, wenn man aus religiösen Gründen das Ganze tut, als wenn es nur die persönliche Liebe zur Schwiegertochter ist. Aber der biblische Text ist offen dahin, würde ich sagen. Denn es heißt ja auch, wo Ruth sagt, mein Gott ist, dein Gott ist mein Gott, sagt sie ja auch noch andere Dinge. Dass da, wo du hingehst, werde ich hingehen. Wo du dich zur Ruhe legen wirst, werde ich liegen. Wo du sterben wirst, werde ich sterben. Also eigentlich sind das alles Ausdrücke, die einfach sagen, ich will in jedem Fall bei dir bleiben. Und das könnte ein Argument dafür sein, zu sagen, dass es hier nicht um die Religion geht, sondern dass sozusagen die Anerkennung des Gottes Nomis eine der Dinge sind, die dazugehören, wenn sie bei ihr bleibt.
Ja, aber die Konversion, der Konvertit zum Judentum, der wird ja im Hebräischen als Giur bezeichnet. Ist das eine negative oder positive Konnotation?
Von der Wortwurzel her ist es völlig neutral. Und die Wurzel, also der Giur, da ist die Wurzel des Ger, des Fremden hinter. Und das ist ja auch in der hebräischen Bibel, ist der Fremde dem Wortsinn nach ja wohl wirklich der Fremde, der eben nicht zu Israel dazugehört, beziehungsweise die Erzeltern sind Fremde im Land Kanaan. Aber die rabbinische Auslegung versucht manchmal ziemlich gezwungen, interpretiert jedes Mal, zumindest wenn in der Tora das Wort Ger vorkommt, das eben nicht einfach als Fremder, sondern als Konvertit zu übersetzen. Soweit ist das schon eingedrungen eigentlich. Ja. Bis es manchmal zu absurden Dingen eigentlich kommt, weil eben in manchen Bibelstellen wirklich klar ist, dass es natürlich um jemanden geht, der außerhalb des Landes, aus dem er stammt, lebt. Ist. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf all die Vorschriften, auf all die Rücksicht, die man dem Fremden gegenüber nehmen muss. Ist das die Rücksicht wirklich dem Fremden gegenüber oder nur dem Konvertiten gegenüber? Das hat eine Menge halachische Folgerungen, diese Interpretation.
Ja, weil der ist ja an für sich immer der Fremde, also ist ein Besucher mehr. Es ist ja keiner, der, sagen wir mal, wir würden heute wahrscheinlich Auswanderer sagen, der also sich in dem fremden Land niederlassen und bleiben will.
Das ist ja nicht. Das ist die Bedeutung des Wortes im biblischen Hebräisch. Und das ist eben umgekippt in der rabbinischen Interpretation, die das Wort Ger, sie unterscheidet dann zwischen unterschiedlichen, denn der Ger Zedek, sozusagen der gerechte Ger, das ist der Konvertit. Dann gibt es noch den Ger Toshav, der nicht konvertiert ist. Aber es kommen dann eigentlich andere Worte für den Fremden als das biblische Ger. Das kommt auch schon mal, Ruth sagt ja auch einmal, ich bin eine Fremde, dann nimmt sie nicht das Wort Ger, sondern das Wort Nochri, was später auch in der rabbinischen Literatur benutzt wird. Und im modernen Hebräisch gibt es ein völlig anderes Wort, Sar, für den Fremden. Und das moderne Hebräisch nimmt die Wortwurzel, aus der Ger herkommt, einfach für Wohnen. Was eigentlich genau der Gegensatz zum biblischen Hebräisch ist, wo es ein unstetes Wohnen ist, wenn es im modernen Hebräisch das völlig normale Wort für Wohnen ist.
Ja, Lagur,
da muss man so wirklich darauf achten, dass sich da im Laufe der Jahrhunderte Bedeutungsverschiebungen ergeben haben.
Danke.
Ja, ich sehe schon, dass uns das Buch Ruth zu interessanten Gedanken bringen wird. Und nächstes Mal dann weiter, vielleicht noch mit einem kleinen Nachtrag zum Ende vom ersten Kapitel. Da wollte ich nämlich eigentlich noch gerne was über Noomis Empfang in Bethlehem sagen und dann war das Blatt schon zu voll. Also es kann sein, dass da noch was nachgetragen kommt, je nachdem, wie viel ich zum zweiten Kapitel sonst noch an interessanten Sachen finde. Und damit befassen wir uns dann nächstes Mal mit Ruth auf dem Feld von Boas.
Tschüss.
Bis dann.